Es ist eigentlich immer das Gleiche. Spätestens mit 30 hört es auf. Spätestens dann, wenn man wirklich ins Arbeitsleben eintreten muss. Also wenn man so das Glück hatte, ein bisschen studieren zu können. Spätestens dann wird der Wunsch nach einer ganz anderen Gesellschaft als naiv abgetan. Im Fokus ist dann die Lohnarbeit, das sich behaupten müssen. Es wird ernst. Die Ansprüche der Lohnarbeit müssen als legitim begriffen werden und es muss sich voll reingekniet werden. Warum, so könnte man dann fragen, soll auch für ein ganz vages Versprechen auf eine ganz andere Gesellschaft verzichtet werden auf die bürgerlichen Versprechen, also auf die Versprechen von Aufstieg und zumindest einem sicheren Einkommen. Immer häufiger kommt da dann wohl noch eines dazu, der Wunsch, ein Kind zu haben und darin dann den Sinn zu finden, der vielleicht auch von der Lohnarbeit entkoppelt sein könnte. Das Projekt Kind, wo man sich Einfluss erhofft, wo es tatsächlich keinen Chef gibt, der ihm Vorschriften macht, sondern etwas, wo die Eltern volle Verfügungsgewalt haben über das Kind, jedenfalls so lange, bis sie es nicht ernsthaft vernachlässigen oder misshandeln. Doch spätestens, wenn die Schulpflicht eintritt, merkt auch der Letzte oder die Letzte, dass der gesellschaftliche Einfluss nicht ganz zu unterschätzen ist. Genau damit beschäftigt sich ein Buch, was gerade erschienen ist, herausgegeben von Annika Mecklenbrauch und Lukas Böckmann, The Mamas and the Papas. Im Untertitel Reproduktion, Pop und widerspenstige Verhältnisse. Ein Buch, was im Ventilverlag gerade erschienen ist. Und im Ventilverlag arbeitet Jonas Engelmann.
Die Motivation der beiden Herausgeber war tatsächlich dann auch diese biografische Erfahrung, ne? Was heißt das denn jetzt plötzlich, wenn ein Kind da ist? Wie reagiert man selber darauf? Was verändert sich für einen? Und wie reagiert das Umfeld, das eigene, das politische, wie auch das popkulturelle Umfeld? Wie gehen die damit um? Wie ändert sich die Außenwahrnehmung dieser Beziehung, wenn plötzlich ein Kind da ist, sozusagen, wenn die Verbürgerlichung eintritt? Und welche Vorwürfe oder Vorhaltungen, wer sind damit verbunden? Welche Reaktionen sind damit verbunden? Und gleichzeitig war die ganz konkrete Motivation, dieses Buch zu machen, dass sie in dieser Situation, als sie das Kind bekamen, gemerkt haben, dass es eigentlich sowas nicht gibt, den Versuch, sowas wie Elternschaft eben in so eine Art gesellschaftskritische Perspektive zu setzen, ne? Also es gibt Ratgeberbücher über Elternschaft und über das Stillen und über alles, was mit Erziehung etc. zu tun hat, aber eben nicht der Versuch, einen gesellschaftskritischen Blick auf Elternschaft, sowohl das Utopische, was darin steckt, wie auch die problematischen Aspekte dessen. Und das haben sie eben versucht, in diesem Sammelband mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten zusammenzustellen.
Ja, soweit Jonas Engelmann vom Ventilverlag, wo gerade das Buch The Mamas and the Papas erschienen ist. Ein Buch, das daran erinnert, dass der Wettbewerb einem Grunde ein entgegengesetztes Prinzip ist zu einer humanen Erziehung. Dass es durchaus Schwierigkeiten gibt beim Erziehen von Kindern, beim Blick auf die Einrichtung der Welt. Dass kein Mensch in der heutigen Gesellschaft wirklich nach seinen eigenen Bestimmungen leben kann. Nein, es gilt zu schlucken, es gilt zu akzeptieren, auch bei der Erziehung von Kindern. Eine Erziehung, die ja im besten Falle eine Erziehung zum Widerspruch und Widerstand sein könnte.
Man merkt vielleicht manchen Artikeln an, ob die Personen, die die geschrieben haben, selber Kinder haben oder nicht. Dass einige Artikel dann tatsächlich für Personen, die keine Kinder haben, auf eine gewisse Weise vielleicht naiv wirken, fand ich ganz interessant. Es gibt zum Beispiel einen, der versucht, die Fragen zur Erziehung aus der kritischen Theorie, vor allem im Kontext der Texte von Adorno sozusagen, nochmal zu reflektieren und nochmal aufzurufen. Und vieles davon hat natürlich immer noch eine große Relevanz. Aber vieles davon ist natürlich auch was, was im konkreten Alltag, Erziehungsalltag überhaupt nicht funktioniert. Also solche Fragen, wie man Kinder an Kunst, an Zwölftonmusik zum Beispiel ranführt, das sind natürlich alles Sachen, die auf einer sehr theoretischen Ebene ablaufen und im Alltag wahrscheinlich überhaupt keine Anknüpfungspunkte haben. Und das fand ich ganz interessant. Insofern dann schon sozusagen Kontroversen vielleicht zwischen sowas wie einem theoretischen Anspruch an Erziehung, den man ja auch selber vielleicht hat, wenn man Kinder hat oder haben möchte und dann eben vielleicht auch scheitern daran in der Realität, im Alltag. Und das ist vielleicht ganz interessant, dass das Buch sozusagen beide Seiten aufzeigt und beides auch nicht verschweigt. Also sowohl die Möglichkeiten, die Utopien, die vielleicht auch drinstecken und gleichzeitig das Scheitern daran.
Jonas Engelmann vom Ventilverlag über das Buch The Mamas and the Papas, gerade erschienen im Ventilverlag und auch da blitzt immer mal wieder auf, dass es keine Freiheit gibt, solange ein jedes Ding seinen Preis hat. Auch daran wollen die Nachrichten aus dem beschädigten Leben immer mal wieder erinnern, wie auch daran, dass es vermutlich keinen Ausweg gibt. Vielleicht außer dem des Todes. Auch beim Thema Überwachung. Na gut, man könnte sich dem entziehen, wenn man zum Beispiel bereit ist, auf das Internet zu verzichten, auf Mobiltelefone zu verzichten, auf Bewegung im öffentlichen Raum zu verzichten, auf ein Bankkonto zu verzichten, auf medizinische Versorgung zu verzichten, auf eine Wohnung zu verzichten, auf Heizung zu verzichten, auf Strom zu verzichten, auf Wasser zu verzichten und so weiter und so fort. Wer auf all das verzichten möchte, der hat eine Chance, nicht erfasst zu werden. Hermann Kremnitzer ist Chefredakteur der Zeitschrift Konkret und in seiner Dezember-Kolumne beschäftigt er sich genau mit diesen Tendenzen der Überwachung.
Was ist der Mensch? Die Frage, an der alle großen Philosophen von Platon bis Brecht gescheitert sind, ist beantwortet. Der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk aus Kunde, Verbraucher, Steuerzahler und Sicherheitsrisiko. Das Rätsel gelöst hat die globale Digitalisierung, die jede Lebensäußerung erfasst. Wer ein Handy benutzt, und auf 1000 Deutsche kommen 840 dieser Mobilgeräte, macht, beabsichtigt oder nicht, 24 Stunden am Tag Meldung, wo er sich aufhält, wen er wann und wo trifft, was der Arzt gesagt hat, welches Schmuckstück er gern noch hätte, was er liest, hört und meint, welchem Fußballverein und welcher Partei er anhängt, wen oder was er sonst noch liebt, mag, nicht mag, hasst. Zu ändern ist das nicht. Der Hersteller einer Software zur Verschlüsselung des Datenverkehrs bietet unterm Ladentisch eine Software zur Entschlüsselung. Selbst ein Bürger, der mit letzter Kraft den Stecker zöge, auf Computer und Telefon, ob mobil oder nicht, ist Jack wie Büchs, verzichtete, würde erfasst. Auf einem einzigen Platz einer deutschen Stadt und in den ihn umsäumenden Ladengeschäften hat der Deutschlandfunk kürzlich 500 der Überwachung dienende Kameras gezählt, deren Bilder jetzt oder in nächster Zukunft biometrisch verarbeitet und gespeichert werden. Muss es nicht heißen, gespeichert werden können? Nein, denn wir sind hier nicht in der Talkshow oder einer anderen Anstalt und können die einfache Wahrheit ertragen. Alles, was zu machen möglich ist, wird gemacht. Was möglich ist, zeigt der kleine Hacker, wenn er durch die Kundenkonten einer Großbank flaniert. Dass es gemacht wird, besorgen Ämter und Konzerne. Edward Snowden hat nur bewiesen, was nicht hätte bewiesen werden müssen. Seit Menschengedenken lassen die Herrschenden sich zutragen, was Rivalen und die Plebs insgeheim reden und planen. In der Neuzeit werden dazu Behörden eingerichtet, aus Spitzeln wurden Regierungsräte. Milliarden jeder Währung werden alljährlich in ein Gewerbe investiert, das in jedem Vaterland außer dem des Spions ein Verbrechen ist. Viele geheime Dienste sind einander Feind, manche Freund, viele beides, wobei Freundschaft ein zur Bezeichnung staatlicher Beziehungen wenig geeignetes Wort sein dürfte. Staaten haben keine Emotionen, sie haben Interessen, die sie dennoch gern mit Wörtern aus dem Poesiealbum schmücken. Das Verhältnis zwischen den Geheimdiensten der USA und der BRD ist ein getreues Abbild des Verhältnisses der beiden Staaten zueinander. Sie arbeiten ebenso engagiert mit wie gegeneinander. Es ist eine für den deutschen Journalisten, dem die Gleichzeitigkeit von Spazierengehen und Zigarettenrauchen schon ein Fall von Multitasking ist, allzu komplizierte Dialektik, dass Deutsch-Europa und die USA in einem unerklärten Kalten Krieg um die Führung der Welt stehen und zugleich nur gemeinsam eine Chance haben, die Führung über den Rest, besonders die Russen, die Chinesen und die Inder, zu behaupten. Das Bohai um Frau Merkels Handy hat das süße Wesen der transatlantischen Beziehungen auf besonders skurrile Weise in Erscheinung treten lassen. Was mögen die Amerikaner durch das Abhören der Kanzlerin wohl zu gewinnen gehofft haben? Ein bisschen Stoff für den morgendlichen Tratsch im Oval Office? Hat die Merkel wieder mit ihrem Professor Sauer geschimpft? Wie viel Kilo hat sie zugelegt? Dummes Zeug, wie gemacht für die Bunte und Bild der Frau. Als wäre die künftige Politik der Bundeskanzlerin nicht präzise und früher als am Handy dort auszuspähen, wo es Merkel tut und ihre Vorgänger taten, im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen und in den Pressemitteilungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Tut nichts, die Kanzlerin wurde abgehört und also ein Verbrechen an Deutschland begangen. So einig in ihrem Gram waren die Deutschen sich nicht mehr seit Balotellis 2 Treffern in ihr Nationaltor. It's the economy indeed. Das Feld, auf dem kalte Kriege entschieden werden, ist nicht das der Ehre, auf dem die USA unschlagbar wären. Es ist das der Wirtschaft. Auf ihm hat der Westen den Osten erobert. Auf ihm hat Deutschland sich Europa unterworfen. Auf ihm kämpft das deutsche Europa gegen die USA. Die Europäer haben es zu spät gemerkt, die Amerikaner spät, aber doch. Am Tag der Anreise einer deutschen Delegation, die sich über den Angriff auf Merkels Handy aufregen wollte, griff das amerikanische Finanzministerium in seinem Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies die deutsche Wirtschaftspolitik scharf an. Sie gefährde mit den Rekordüberschüssen ihres Handels, 2012 waren es 188 Milliarden Euro, und dem anämischen Wachstum der Binnennachfrage die Balance der Weltwirtschaft. Der in Washington sehr geschätzte Ökonom Adam Posen wurde noch deutlicher. Deutschland konkurriere auf dem Weltmarkt als Billiglohnland. Es, Zitat, zockt andere Länder ab, weil seine Exporte durch den schwachen Euro subventioniert werden, und nimmt anderen Ländern Marktanteile weg, indem es Deflation exportiert. Eins der anderen Länder sind die USA. Ihnen kommt es da gelegen, dass sie im Kampf mit den Abzockern über ein digitales Arsenal verfügen, das ihnen Einblick in deren Geschäftsgeheimnisse gibt. Für jeden aber, der sich keine Sorgen um die Sorgen seiner Bourgeoisie macht, weil sein Denken und Tun nicht von nationalen Grenzpfählen borniert ist, müsste es ein Grund größter Freude sein, dass Fortschritte bei der Produktion von Gütern nicht länger ein Monopol weniger bleiben, sondern in naher Zukunft allen zugänglich sein werden, damit aus Kunden, Verbrauchern, Steuerzahlern und Sicherheitsrisiken Menschen werden mögen. Nieder mit dem deutschen Exportüberschuss. Es lebe die amerikanische Wirtschaftsspionage.
Hermann Kremnitzer über Frau Merkels Handy, hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Hermann Kremnitzer, Herausgeber der Zeitschrift Konkret, sehr lesenswerte Zeitschrift, hier mit der Dezemberkolumne des Herausgebers.